ARD.
À cause des bribales, il y a bandits qui sont entrés dans la zone.
Mein Bezirk wurde im Januar von bewaffneten Gruppen angegriffen. Sie haben viele Kinder ermordet und entführt. Wir mussten um unser Leben rennen.
Das war Esther. Sie ist 13 Jahre alt und lebt in Port-au-Prince, der Hauptstadt von Haiti.
A staggering 1000% increase in sexual violence against children in Haiti has turned their bodies into battlegrounds. So right now, up to half of all armed group members are children, some as young as 8 years old.
Ein 1000-prozentiger Anstieg bei sexueller Gewalt gegen Kinder. Etwa die Hälfte aller Mitglieder bewaffneter Gangs sind Kinder und manche erst 8 Jahre alt. Das erzählt James Elder, der Sprecher des Kinderhilfswerks UNICEF. Er nennt Port-au-Prince eine der gewaltvollsten Hauptstädte der Welt. Und so klingt Port-au-Prince. Wir haben Schüsse gehört, das gehört zum Alltag in der Hauptstadt von Haiti. Mehr als 80% der Stadt werden von bewaffneten Banden kontrolliert und die gehen extrem brutal gegen alle vor, die sie für ihre Feinde halten. Auch gegen die Zivilbevölkerung. Darüber sprechen wir jetzt in diesem Weltspiegel-Podcast extra. Wir helfen euch hier, die Welt ein Stückchen besser zu verstehen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Und ihr aus unserer Weltspiegel-Podcast-Community, ihr hattet euch gewünscht, dass wir für euch mal nach Haiti schauen. Wegen der Sicherheitslage war das ganz lange nicht möglich, ins Land zu reisen. Aber jetzt ist unsere Korrespondentin Marie-Christine Böse gerade vor Ort und sie kann mit uns für diese Extra-Ausgabe des Weltspiegel-Podcasts sprechen. Hi Marie.
Hi Joanna, grüß dich.
Also es ist jetzt Freitag, der 21. Februar. Ich guck mal auf die Uhr. Bei mir ist es 11:30, bei dir ist es noch super früh. Du bist gerade in der Hauptstadt Port-au-Prince. Also wo genau bist du und konntest du nach allem, was wir gehört haben, irgendwie einen sicheren Ort finden für das Interview?
Also wir sind hier in ein gutes Hotel eingecheckt, die Tage in Port-au-Prince. Wir sind hier quasi zusammen mit anderen Expats untergekommen, also humanitären Helfern, Mitarbeitern von NGOs. Wir sind im Viertel Pétionville. Das ist noch etwas auf Distanz zu den krassen Hotspots hier in Port-au-Prince, auch wenn Sicherheitsexperten sagen, also die Gangs kommen näher. Aber das Hotel, wo wir sind, ist eben auch massiv gesichert.
Wir haben es eben am Anfang gehört und du hast es jetzt auch gerade schon irgendwie angestupst. Port-au-Prince ist ja super gefährlich. Es wird willkürlich geschossen, auch auf Journalisten, auf Zivilisten. Du konntest auch lange gar nicht ins Land reisen wegen der Sicherheitslage. Wie bist du jetzt dorthin gekommen und wie bewegst du dich da, wenn die Situation so ist, wie sie ist?
Die Reise rückte eigentlich in weite Ferne. Erstmal als Ende vergangenen Jahres hier in Port-au-Prince auch Airlines beschossen wurden. Also dann war eine Weile der Flughafen dicht. Jetzt ist er offiziell eben wieder offen, aber keine internationale Airline fliegt derzeit Port-au-Prince an. Also das heißt, wir sind sehr umständlich angereist über Miami und dann Cap Haïtien, also eine Stadt im Norden von Haiti, die jetzt quasi zum internationalen Hub auch so ein bisschen geworden ist.
Da warst du auch, als wir uns verabredet haben für den Podcast hier und du hast mir da geschrieben, das sei teilweise total dystopisch, was du da siehst, dass du sowas noch nie erlebt hast. Erzähl mal, was waren das für Eindrücke?
Also, was wir jetzt gerade hören, ist quasi so ein bisschen Atmo vom Markt in Cap Haïtien. Und man muss sich das so vorstellen, dass dieser Markt ja auf einem Meer aus plattgetretenen Plastikflaschen aufgebaut ist, auf Müll letztendlich. Und das war halt auch das größte Problem, was ich jetzt in Cap Haïtien so gesehen habe. Also die Stadt ist im Prinzip, wirkt sehr sicher. Die Gangs sind dort nicht aktiv, hat man uns gesagt. Also wir konnten uns dort ziemlich frei bewegen und haben dann dadurch aber die ganzen anderen Probleme sehr deutlich gesehen und eben vor allem das Müllproblem, was wirklich total erschreckend ist in Cap Haïtien, dadurch, dass staatliche Strukturen ja quasi inexistent sind und zusammengebrochen sind, gibt's eben kaum oder keine Müllabfuhr. Und insofern muss man sich halt vorstellen, dass die Menschen eben versuchen, selbst ihren Müll zu verbrennen auf riesigen Halden, letztendlich teilweise mitten in der Stadt auch. Also du kannst dir halt vorstellen, dass ganze Grundstücke vollgeschaufelt sind mit Müll, der da vor sich hinkokelt. Und diese Rauchschwaden ziehen dann durch die Stadt. Wir sind da einmal im Morgengrauen durchgefahren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn man das dann so aus der Ferne sieht, das wirkt wirklich also wie so ein ja, Untergangsszenario irgendwie und auch davon abgesehen ein totaler Wahnsinn, was das eben gesundheitlich bedeutet. Also wer schon mal brennenden Plastik gerochen hat, der kann sich das dann in riesigen Mengen mal vorstellen. Also das ist, war sehr extrem, fand ich.
Wen habt ihr denn da getroffen und wo genau?
Also wir haben unterschiedliche Geschichten gedreht, rund um Kap und auch in der Stadt selber. Wir waren einerseits unterwegs mit dem Welternährungsprogramm zu Bauern, die Erdnüsse anbauen unter anderem. Die Erdnuss ist relativ typisch für Haiti, also die stellen auch Erdnussbutter her dort. Und die Bauern rund um Kap Haitia bauen eben Erdnüsse an, die dann in einer gemeinnützigen Firma weiterverarbeitet werden zu einer kalorienreichen Erdnusspaste. Und die wird dann in Port-au-Prince verteilt, unter anderem, weil ja Mangel und auch Unterernährung in Haiti ein Riesenproblem ist. Also quasi die haitianischen Erdnussbauern helfen somit quasi das Hungerproblem im Land ja mit zu bekämpfen. Also man sagt, dass etwa 5 Millionen Menschen in Haiti, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, an Nahrungsunsicherheit leidet, also nicht genug zu essen hat. Wir waren auch unterwegs zu Binnenflüchtlingen. In Haiti gilt etwa 1 Million Menschen als intern vertrieben durch diese extreme Bandengewalt. Und davon ziehen natürlich auch Zehntausende von Port-au-Prince Richtung Norden nach Kap Haitien.
Du kannst nicht in derselben Nacht, in der sie schießen, den Ort verlassen. Wenn sie das erste Mal da sind, schießen sie sehr, sehr viel. Und wenn sie sehen, dass irgendjemand flieht, dann schießen sie.
Es war eben eine der jungen Frauen, mit der wir in Kap Haitien oder vor den Toren von Kap Haitien gesprochen haben. Die war eben in so einem Haus mit mehreren Binnenflüchtlingen untergekommen und hat uns eben auch erzählt, dass sie in Port-au-Prince durch die Gangs aus ihrem Viertel ja mit wahnsinniger Gewalt vertrieben wurde, mit ihren Kindern, mit ihren Töchtern.
Ich frage mich, wovon leben denn die Menschen? Wie verdienen die ihr Geld? Du hast die Erdnussbauern eben angesprochen, aber von was leben die sonst, wenn die ihr Zuhause ja verlassen haben?
Also für die Binnenflüchtlinge ist es super schwierig, also weil eine staatliche Hilfe gibt es ja nicht. Also wer Glück hat, der kommt bei Verwandten unter, die helfen können, die vielleicht ein kleines Geschäft haben oder irgendwie ein Ein- und Auskommen haben. Manche der Geflüchteten versuchen eben irgendwas zu verkaufen, alles Mögliche, was sie auftreiben können, Seife, Schuhcreme, also was man eben billig einkauft und dann etwas teurer verkauft. Andere versuchen bei der Feldarbeit zu helfen. Also eine junge Frau hat uns halt erzählt, sie hilft so Maniok zu putzen und sauber zu machen. Also mit sowas schlagen sich die Leute eben durch.
Du hast gesagt, Entwicklungshilfe ist natürlich ein großes Thema. Die USA waren da ein großer Geldgeber. Jetzt hat Donald Trump gesagt, nix da, es gibt nichts mehr. Was bedeutet das, wenn USAID wegfällt für die Menschen in Haiti?
Ja, das haben wir ganz oft gefragt und haben immer ein bisschen ausweichende Antworten bekommen tatsächlich. Also die Haitianer und Haitianerinnen sind auch sehr stolz auf eine Art und sie wissen natürlich, dass sie ganz viel Hilfe bekommen, aber sie haben jetzt nicht gesagt, oh Gott, jetzt bricht hier alles zusammen oder so, aber es stimmt natürlich. Also die USAID ist ein super wichtiger bilateraler Geldgeber. Also wir haben schon in einem Krankenhaus zum Beispiel auch mit einem Arzt gesprochen, der gesagt hat, dass halt wichtige, zum Beispiel AIDS-Präventionsprogramme von USAID betreut und finanziert wurden, dass diese Gelder jetzt fehlen, dass sie noch 3 Monate irgendwie weitermachen und was danach kommt, eben unklar ist. Diese gesamte Gesundheitsprävention droht eben in sich zusammenzubrechen. Es kann dann sein, dass die Krankheit einfach ja wieder verstärkt übertragen wird, dass mehr Menschen erkranken, jetzt in diesem speziellen Fall der AIDS-Prävention. Und ansonsten trifft es ja auch ganz viele NGOs und Hilfsorganisationen, ob jetzt Welternährungsprogramm oder UNICEF oder ja alle, die eben irgendwie auch mit von den USA finanziert werden. Und das trifft dann indirekt ja ganz massiv Haiti.
Ihr seid dann weitergereist an dem Ort, von dem all die Menschen, über die wir eben gesprochen haben, ja weg wollen. Port-au-Prince, die Hauptstadt. Wie seid ihr da hingekommen?
Nach Port-au-Prince sind wir über eben Kap Haitien mit dem Heli gekommen. Das geht nur mit dem UN Humanitarian Air Service derzeit, also mit dem humanitären Flugdienst. Die UNO fliegt also Passagiere und Güter so rein, weil es auch keine Alternative ist zu fahren. Also eigentlich ist es ja nicht so weit oder sieht nicht so weit aus, aber die Überlandstraßen werden eben ja von Gangs kontrolliert. Die Busse, die fahren, die müssen eben ja, Abgaben zahlen, Zölle zahlen und man läuft eben trotzdem Gefahr, entführt zu werden oder erpresst zu werden. Also für uns als Ausländer ist das auch viel zu gefährlich, weil wir natürlich auch ein Ziel sind für Entführungen. Gleichzeitig war es auch sehr spannend, das Land von oben zu sehen. Also man sieht aus dem Heli sehr krass die massive Abholzung in Haiti. Teils fliegt man da über sehr kahl geschlagene Berge. Das liegt daran, dass eben Holzkohle eine wichtige Einkommensquelle ist für viele Menschen. Die Wälder sind massiv unter Druck. Und das hat dann eben auch krasse ökologische Konsequenzen in Haiti, weil das Land sehr anfällig ist für Erosion, für Erdrutsche, für Überschwemmungen. Und das hat man eben aus der Luft sehr, sehr gut gesehen.
Und dann wart ihr in Port-au-Prince oder bist du sogar noch in Port-au-Prince. Wir haben schon gehört, 80% der Stadt sollen von Banden kontrolliert sein. Wo konntet ihr da überhaupt hin und wie habt ihr euch da bewegt?
Wir sind jetzt natürlich als deutsches Kamerateam super engmaschig kontrolliert nur unterwegs mit einem ganz strengen Sicherheitsprotokoll. Wir waren ja auch einen Tag hier mit dem Welternährungsprogramm unterwegs und mussten uns dann logischerweise an deren Regeln auch halten. Das heißt, wir sind hier quasi am Hotel in deren gepanzertes Auto eingestiegen, durften dann unterwegs nichts filmen aus dem Auto raus, weil einfach die Sorge ist, dass falls es jemand sieht auf der Straße, dass wir filmen und den Kontext nicht kennt, dass die Menschen dann wütend werden. Die Menschen, das muss man ja auch verstehen, sind hier einfach wahnsinnig frustriert, sind müde, sind erschöpft. Also da kann ein Zündfunke echt super schnell die Gemüter auch mal erhitzen. Und dann sind wir quasi zum Drehort gefahren. Das war jetzt in unserem Fall eine Schule. Türen gehen zu und dann können wir halt aussteigen. Also es war alle Motive, die wir quasi auf dem Weg gesehen haben. Straßenszenen konnten wir eben nicht drehen.
Ihr durft jetzt nicht filmen, aber für uns kannst du es vielleicht beschreiben, was du gesehen hast.
Genau, also wir waren jetzt auch eher in den sichereren Vierteln unterwegs von Port-au-Prince, wenn man das so sagen kann. Also in den Vierteln, wo jetzt nicht Gangs sich auf einer täglichen Basis bekriegen. Und da findet schon normales Leben auf der Straße letztendlich statt. Es gibt kleine Straßenstände, wo Essen verkauft wird, wo Autoteile verkauft werden, wo am Motorrad gebastelt wird. Also sowas sieht man schon. Händler, Menschen, die da auch zu Fuß unterwegs sind. Teils auch Schulkinder, die auf dem Weg in die Schule sind oder auf dem Rückweg. Aber es gibt natürlich eben die Viertel, die ja die Hölle auf Erden sind, ne? Also wo man wirklich einfach von den Gangs eingekesselt ist oder wo Menschen vertrieben werden, oft manchmal in, ja, mit einem Schlag 10.000. Und ja, das ist natürlich eine Gewalt teilweise, die da herrscht, die man sich gar nicht so richtig vorstellen kann.
Wenn über die Gangs berichtet wird, dann fällt immer wieder ein Name. Jimmy Cherizier, Spitzname Barbecue. Er ist sowas wie der Warlord von Haiti, hatte enge Verbindungen zum letzten Präsidenten, Jovenel Moïse. Der soll Barbecue und seiner Gang Geld dafür gegeben haben, Demonstrierende zum Schweigen zu bringen. Die Folge? Ein Massaker im Armenviertel La Saline in Port-au-Prince mit Dutzenden Toten. Zu zivilen Opfern hat Barbecue das hier mal gesagt.
Es findet ein Kampf zur Befreiung dieses Landes statt. Ich bedauere die Toten, Menschenleben sind mir wichtig. Aber es gibt einen Kampf und da gibt es eben auch Kollateralschäden.
Präsident Moïse wurde 2021 ermordet. Seitdem fanden in Haiti keine Wahlen mehr statt. Bewaffnete Gangs werden aber immer mächtiger. Solche Männer wie Jimmy Barbecue Cherizier. Wer will denn da jetzt eigentlich gerade was? Also wir reden von Gangs, von Banden. Ich sage jetzt mal so, wer bekriegt sich da und mit welchen Interessen?
Also das sind wie so oft eben auch wirtschaftliche und teils auch politische Interessen, mit denen sich die Gangs da bekriegen. Also wir haben von Sicherheitsexperten gehört, dass es so 8 bis 9 große Gangstrukturen in Port-au-Prince selber gibt, haben auf eine Karte geschaut, welche Gang quasi was kontrolliert. Die Gangs wurden ja hier in Haiti schon seit vielen Jahren von Politikern auch genutzt, um ihre Macht zu sichern, also um Menschen zu Wahlen zu bewegen oder zu einer bestimmten Wahl zu bewegen. Man hat die Gangs mit Waffen ausgerüstet, aber letztendlich ist das Ganze halt außer Kontrolle geraten. Die Gangs sind ein eigener Akteur. Ich will jetzt nicht sagen politischer Akteur, aber sie sind ja de facto eine Autorität in vielen Stadtvierteln. Und man bekriegt sich untereinander letztendlich um Zugangswege. Der Hafen zum Beispiel ist in der Hand von Jimmy Cherizier. Das heißt, alles, was reinkommt, was reingeschifft wird, Zölle, Schmiergelder, das fließt auch mit in diese Taschen. Das ist ja eine riesige Einkommensquelle. Wenn Gangs große Verbindungsstraßen kontrollieren, dann können sie eben Zölle erheben. Also es geht da wie so oft um strategische wirtschaftliche Interessen, um Einflussgebiete, um Einnahmequellen, aber eben auch um Einfluss.
Und die Polizei, kann die den Gangs noch was entgegensetzen?
Also eindeutig nein, sonst wäre Haiti ja nicht in der Lage. Also die Gangs sind waffenmäßig überlegen. Die Waffen werden geschmuggelt ins Land, überwiegend aus den USA. Und in der Mannstärke auch. Also die Gewalt und die Brutalität der Gangs ist einfach auch extrem. Also man hört das ja immer wieder, dass da Massaker verübt werden an Dutzenden Menschen mit Macheten. Die werden verbrannt auf brutalste Weise, Kinder, Babys, also das ist wirklich eine unvorstellbare Gewalt, die da teilweise herrscht. Jetzt sind ja Kenianer im Land unter anderem, also eine internationale Polizeimission unter Kenias Führung. Da hat man 2.500 Polizisten versprochen, etwa 800 sind da, aber Sicherheitsexperten sagen uns, man braucht eigentlich 6.000 Polizisten in so einer Mission. Also es sind eigentlich auch viel zu wenige. Wir haben gestern auch noch ein bisschen vor der Polizeistation gefilmt, die am Flughafen ist. Da kam ein ziemlich ramponiertes, gepanzertes Fahrzeug angefahren. Und einer der da rumstehenden Männer meinte, also das Fahrzeug war vor 5 Jahren noch brandneu. Und ja, das sah aus, als käme es aus dem Kriegsgebiet letztendlich.
Welche Lücken füllen die Banden, die staatliche Akteure da hinterlassen haben?
Also es gibt eben nicht viele Jobs in Haiti. Das heißt, dass es auch für viele junge Menschen eine Option ist, sich an die Gangs anzuschließen, oder sie werden eben dazu gezwungen, sich den Gangs anzuschließen, also rekrutiert, teilweise als Kinder oder Jugendliche, um dort mitzukämpfen. Aber für manche ist es eben auch eine Chance, überhaupt ein Einkommen zu generieren in einem relativ trostlosen Umfeld. Also die Gangs haben ja durch Erpressung und Erführung, können sie ein erhebliches Einkommen generieren letztendlich. Und klar, also der Staat hinterlässt ja quasi auch eine Autoritätslücke. Also quasi sind die Gangs in vielen Stadtvierteln auch die de facto Autorität, die die Regeln durchsetzen. Ich würde aber auch sagen, dass gerade zuletzt eben einige Gang-Anführer, also so wie Jimmy Cherizier, Barbecue, sich so ein Stück weit aufspielen wollen als politische Kraft und sich selber quasi darstellen als Schützer der Communities, als Schützer des Volkes, als politischer Akteur. Sie werden ja auch viel interviewt von Journalisten und so und dann als Stimme wahrgenommen.
Du hast gerade gesagt, sie spielen sich so ein bisschen als Beschützer der Bevölkerung auf. Wir hören mal ganz kurz rein in das, was Jimmy Cherizier Barbecue da so sagt.
Wenn wir nicht für die Menschen kämpfen, was soll dann aus der nächsten Generation werden?
Wie klingt das aus deiner Sicht?
Ja, das ist natürlich irgendwie schwer zu ertragen, ne? Weil diese Menschen hier die Stadt ja mit Angst und Schrecken und mit Terror letztendlich überziehen. Und ja, also aus meiner Sicht ist das eine reine Propaganda, die dort jetzt betrieben wird, um quasi am politischen Prozess teilhaben zu können, speziell von Seiten von Barbecue.
Wenn da so viele Straftaten verübt werden und gleichzeitig gibt es eigentlich kein Justizsystem, wenn der Staat in sich zerfällt. Also wer verfolgt denn dann Straftaten überhaupt noch oder findet es nicht statt?
Ja, also rechtsstaatlich kann man das eigentlich nicht wirklich sagen, dass derzeit jemand Straftaten verfolgt. Also die Polizei meldet halt manchmal Fortschritte im Kampf gegen die Banden oder Tötungen, aber das ist jetzt keine Strafverfolgung in dem Sinne. Die UN machen viel, also es gibt da eben Menschenrechtsgruppen, mit denen sie zusammenarbeitet, die eben versuchen, Verbrechen zu dokumentieren, also auch mit Fotos, wo man eben versucht, Täter zu lokalisieren und das dann zu dokumentieren, falls Haiti irgendwann mal wieder ja quasi ein funktionierendes System haben sollte, dass man dann eben die Strafverfolgung starten kann, sauber. Aber das kann ja auch noch Jahre dauern. Und dann gibt es eben zunehmend auch Selbstjustiz. Also es gibt da so eine Art Selbstverteidigungsgruppe, Wakale heißen die. Das ist eine Bürgerbewegung gegen die Bandengewalt letztendlich. letztendlich, die dazu aufruft, sich quasi mit allem, was man hat, gegen die Banden zu wehren. Also mit Stöcken, Steinen, Macheten, um eben die Viertel auch zurückzugewinnen. Und das hat auch teilweise ja für Aufsehen gesorgt international, weil diese Gruppe auch schon mehrere Bandenmitglieder eben gelyncht hat.
Und wie gehen diejenigen, die da geblieben sind? Also es gibt ja noch eine, glaube ich, schrumpfende, aber es gibt sie noch, Zivilbevölkerung, auch in Port-au-Prince. Wie gehen die mit der Gewalt um, die Menschen dort?
Was uns halt allen aufgefallen ist, dass die Leute einfach wahnsinnig schnell unterwegs sind auf der Straße. Ja, man will wirklich einfach keine Zeit verlieren. Die Fahrer, die sind einfach an den Kreuzungen wirklich blitzschnell, halten sich nicht lange auf. Sobald es in den Stau reingeht, drehen die lieber um und suchen eine alternative Route, weil halt stehen bleiben potenziell ein Risiko ist. Ja, also überfallen zu werden, entführt zu werden oder so. Wir haben mit jungen Leuten gestern gesprochen, die sagen, wir fahren mit Angst zur Arbeit, wir nutzen mit Angst öffentliche Verkehrsmittel, wir wissen nicht, ob wir morgens ankommen und abends wieder zurückkommen. Man vermeidet in der Dunkelheit draußen zu sein, hier wird es gegen 18 Uhr dunkel, also auch schon recht früh. Sexuelle Gewalt ist ein riesiges Problem, Massenvergewaltigung gegen Frauen, gegen Kinder. Also das überzieht natürlich diese Stadt ja mit Terror letztendlich, dem man ständig ausgesetzt ist. Wir haben auch gesehen, dass sich einige bessere Viertel teilweise zu schützen versuchen. Man versucht mit großen Toren Straßen dicht zu machen dann abends, also um so die Gangs zurückzuhalten. Und natürlich die Menschen, die vertrieben wurden als Binnenflüchtlinge, die vielleicht Familienangehörige verloren haben oder Freunde. Ja, die sind natürlich traumatisiert auch, das hat man auch gespürt. Und gleichzeitig hört man eben auch von den Menschen, dass sie ihr Land lieben, dass sie nicht unbedingt weg wollen. Natürlich sind ja schon Zehntausende auch gegangen und haben versucht, in andere Länder zu kommen. Aber es gibt eben auch viele, die hier aus Überzeugung bleiben, die sagen, ich habe hier studiert, ich will hier was aufbauen, ich habe so viel Zeit investiert, ich will nicht aus Haiti weg.
Ihr wart auch in einer Schule unterwegs. Wen habt ihr da getroffen und warum wart ihr da?
Also wir sind da in der Schule unterwegs mit dem Welternährungsprogramm. Da kann man sich so einen kleinen Klassenraum vorstellen, Schüler ungefähr so um die 6 Jahre alt, und ein Mitarbeiter des Welternährungsprogramms hat eben denen so kleine Säckchen von Erdnusspaste mitgebracht gegen Mangelernährung letztendlich. Das ist ja ein Riesenproblem im Land. Deswegen geht das Welternährungsprogramm in diese Schule regelmäßig rein. Ungefähr 15 Tage im Monat kommen die da zu Besuch und verteilen eben diese Erdnusspaste.
Wie sah die Schule denn aus? Und ich frage mich, kann da überhaupt Unterricht stattfinden?
Ja, die sah erstaunlich gut aus. Es gab Unterricht, die Lehrer waren da, es waren auch viele Schüler da. Aber der Schulleiter hat uns eben erzählt, dass sie immer mal die Schule auch schließen müssen. Also dass er hatte gesagt, vor 2 Monaten gab es irgendwie die Ansage der Gangs, okay, jetzt muss die Schule dicht gemacht werden oder alle Schulen in dem Distrikt, und dann müssen die halt zumachen. Also dass quasi die Gangs haben diese staatliche Macht letztendlich, diese Ansagen zu machen. Und natürlich haben wir auch gefragt, wie kommen denn die Kinder überhaupt in die Schule? Mhm. Und ja, viele haben auch lange Schulwege, werden dann von den Eltern gebracht oder kommen eben per Bus, je nachdem. Aber na klar, also das kommt eben auch vor, je nachdem, in welchem Viertel man lebt, dass man dann durch Barrikaden nicht durchkommt, dass man schlicht nicht ankommt. Das ist da quasi Alltag. Also dass manchmal Schüler fehlen, dass kein Unterricht stattfinden kann, dass Lehrer zu spät kommen, also das ist natürlich schwierig, aber die Schule versucht eben, oder die Schulen, viele versuchen eben auch irgendwie gegenzuhalten, weil sie natürlich auch sagen, die Bildung ist auch unsere einzige Chance, ne? Also
da wollte ich nämlich gerade fragen. Ja, genau, was kann die Schule denn dem entgegensetzen, wenn UNICEF zum Beispiel sagt, die Hälfte der Gangmitglieder sind Kinder, das ist ja total krass. Also kann die Schule dem was entgegensetzen, oder ist es am Ende irgendwie ein Tropfen auf einen heißen Stein?
Die Schule muss ja irgendwie was dagegen setzen, also weil natürlich Bildung auch ein Ausweg sein kann, also und Schulbildung ein Einkommen, ein Job später sozusagen ein Ausweg sein kann, sich einer Gang anzuschließen. Aber natürlich, wenn man zwangsrekrutiert wird als Kind, dann kann man halt nicht viel machen tatsächlich. Also und wir haben auch gehört von Schulen, ja, das ist dass immer wieder Kinder rekrutiert werden, dass sie halt verschwinden und dass sie dann teilweise eben auch sterben in den Gang-Auseinandersetzungen. Und oft ist es ja so, dass die Lehrer quasi Tür an Tür leben mit den Gangstern. Also dass man auch in den Vierteln weiß, wer einer Gang angehört. Man kennt sich. Und dass sie dann auch versuchen, mit den Gangs zu verhandeln, um die Kinder freizukriegen, damit die weiter zur Schule gehen können. Aber das ist ja eine ganz schwierige Lage. Nur also ohne Bildung würde man sich ja quasi selber aufgeben auch. Also insofern versuchen die Schulen natürlich weiterzumachen.
Haben die Leute Hoffnung, die Menschen, die du getroffen hast? Und an welche Zukunft glauben sie?
Also ich will jetzt auch nicht so düster sein, ne? Aber es ist sehr, sehr schwer natürlich in Haiti Hoffnung zu haben. Das ist richtig hart. Die Neuwahlen, die ja eigentlich versprochen wurden, sind eigentlich in dieser politischen Lage ja gar nicht möglich. Also das heißt, sie sind in weite Ferne gerückt. Aber man muss eben auch sagen, die Haitianerinnen und Haitianer sind auch sehr resilient. Also sie haben ja auch viele Katastrophen und diese krasse Armut. Sie schaffen es ja irgendwie da durchzukommen. Sie machen ja irgendwie weiter. Und Haiti ist eine junge Gesellschaft, also viele junge Menschen, die, wenn sie denn bleiben, auch die Hoffnung nicht aufgegeben haben. Also die auch sagen, jetzt sind die Kenianer da, vielleicht mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft können wir es irgendwie rausschaffen. Wir haben auch gehört, naja, wenn man am Boden ist, dann muss es ja irgendwie aufwärts gehen. Also was sich die Leute halt fragen, okay, haben wir jetzt schon den Boden erreicht oder geht es noch weiter runter und wann geht es dann wieder aufwärts? Also, aber man muss natürlich auch sagen, wir haben auch hoffnungsvolle Projekte gesehen. Also zum Beispiel die Erdnussbauern, die Firma, die diese Erdnüsse verarbeitet, das ist eine gemeinnützige Firma. Da waren früher auch viele Ausländer angestellt. Jetzt sind dort eben 100% haitianische Mitarbeiter. Und das ist natürlich dann irgendwie so eine kleine Erfolgsgeschichte auch, dass man sagt, okay, es gibt solche Lichtblicke. Es gibt solche Versuche eben auch, ja, wieder selbst die Dinge in die Hand zu nehmen, die lokale Wirtschaft anzukurbeln. Und der Chef dieser Firma ist auch aus den USA zurückgekommen quasi, um sein Land anzuschieben. Also es gibt solche Personen, die auch Lust haben, Haiti nach vorne zu bringen wieder.
Ganz herzlichen Dank an Marie-Christine Böse, unsere ARD-Korrespondentin, die ich gerade in Port-au-Prince in der Hauptstadt von Haiti erreicht habe.
Sehr gern geschehen.
Ich würde jetzt ganz gern mal ein kleines bisschen rauszoomen, denn neben Haiti und auf derselben Insel, da liegt die Dominikanische Republik und das ist ein funktionierender Staat und man hat quasi auf derselben Insel ein Szenario, wie es auch hätte laufen können. Und ich frage mich, wo ist Haiti, ich sag mal so in Anführungszeichen, falsch abgebogen? Was hat dazu geführt, dass die Situation dort so dermaßen außer Kontrolle geraten ist? Darüber kann ich jetzt sprechen mit Markus Müller, der ist Politikwissenschaftler an der Uni Roskilde in Dänemark und forscht zu Konflikt- und Gewaltprozessen in Lateinamerika. Und unter anderem hat er ein Forschungsprojekt zur Rolle der UN-Friedensmission in Haiti geleitet. Hallo Herr Müller.
Hallo.
Wie kann es denn sein, dass auf ein und derselben Insel die Lebensrealität der Bewohnerinnen und Bewohner dort so unterschiedlich ist?
Ich glaube, da müssen wir in der Kolonialzeit beginnen und vielleicht die Frage umformulieren, nicht wo Haiti falsch abgebogen ist, sondern wo Haiti falsch abgebogen wurde. Spanien und Frankreich konkurrierten über die Herrschaft auf der Insel, haben quasi einen Deal geschlossen, in dem der westliche Teil, das heutige Haiti, an Frankreich ging und der Osten an Spanien. Und das hat das Land, also beide Länder, langfristig auf unterschiedliche Entwicklungspfade gebracht. Spanien war ein relativ armes Kolonialreich und ist damit zunehmend auf eine Emigration von europäischen Arbeitskräften umgeschwenkt. Das bedeutet, man hat Arbeitskräfte aus Europa rekrutiert und damit auch eine ganz andere Infrastruktur früh aufgebaut, dass man Arbeitskräfte hat, die Schulen haben, es gibt eine öffentliche Verwaltung. Auf der französischen Seite war es relativ anders. Frankreich hatte massiv den Sklavenhandel und die Sklavenökonomie gepusht, was bedeutete, dass man, weil man Sklaven als Arbeitskräfte betrachtet hat und eben nicht als Menschen, denen man eine gewisse Bildung und bestimmte Rechte zugestehen muss, ein relativ brutales Ausbeutungssystem implementiert hat, in dem staatliche Infrastrukturen, sofern vorhanden, nur für eine kleine weiße Oberschicht da waren und der Großteil der Bevölkerung zunehmend einfach nur als Arbeitskräfte unterdrückt, ausgebeutet und kontrolliert wurde.
Haiti ist ja stolz auf seine Geschichte. Das Land hat als erstes in Lateinamerika seine Unabhängigkeit erkämpft mit der einzigen erfolgreichen Sklavenrevolution der Weltgeschichte. Erstmal ist es ja oder klingt, vielleicht nennen Sie mich naiv, aber es klingt erstmal nach einem Erfolg. Warum ist dieser Erfolg nicht anhaltend gewesen?
Frankreich hatte die Unabhängigkeit quasi daran geknüpft, dass diese Plantagenbesitzer für die ihnen zugefügten Schäden entschädigt wurden. Die Entschädigung war relativ hoch, es waren 150 Millionen Franc.
Das heißt, da waren massiv Schulden im Spiel dann?
Da waren massiv Schulden im Spiel und die haben das ganze Land quasi nachträglich auf einen negativen Entwicklungspfad gesetzt. Alles, was ökonomisch erwirtschaftet wurde, ging für eine lange Zeit in die Zahlung, Abzahlung dieser Schulden nach Frankreich. Was dann dazu geführt hat, dass man intern wenig Geld hatte, um Entwicklungsprojekte, Institutionsaufbau, Schulen etc. voranzutreiben.
In der Geschichte Haitis spielen auch die USA eine zentrale Rolle. Nach der Kolonialzeit in der jüngeren Geschichte haben sie das Land etwa 20 Jahre lang besetzt und während des Kalten Krieges die Diktatur im Land unterstützt. Es floss weiter Geld ab. Dieses Mal nicht nach Frankreich, sondern in die USA. Und das fehlte im Aufbau eines funktionierenden Staates.
Haiti hat ein relatives Problem damit, dass Institutionen über Jahrzehnte vernachlässigt wurden. Das heißt, der Staatsapparat als solcher war lange Zeit nur was da war, um Polizei und Sicherheitsgewalt auszuüben, nicht Sicherheit bereitzustellen. Und in andere Bereiche wurde wenig investiert, auch weil die Ressourcen, die Haiti generiert hat, oftmals eben nicht bei der Bevölkerung ankamen und dann über Steuern in den Staat zurückgeführt wurden, sondern auch über Korruption einer politischen Elite, in deren private Koffer gewandert sind. Das heißt, man hatte lange Zeit einfach kein Interesse daran, einen Staatsapparat, der Güter für alle bereitstellt, aufzubauen.
Würden Sie sagen, Haiti ist ein Failed State?
Ich mag den Begriff nicht so gerne. Wenn man von außen auf Haiti guckt, sieht man viele Dinge, die einfach nicht funktionieren. Mit dem Begriff des Failed States werden diese Bedingungen und diese Probleme aber als haitianische Probleme meistens klassifiziert. Und ich glaube, es gab eine ganze Reihe von externen Faktoren, von der Involvierung von verschiedenen internationalen Akteuren seit Jahrhunderten, die dazu geführt haben, dass Haiti heute dort ist, wo es ist. Und was der Begriff Failed State als ein Staat, der sich selbst eigentlich, der selbst sich nicht entwickelt hat, nur unzutreffend beschreibt, weil eben das Ganze eine größere und komplexere Angelegenheit ist, in der Kräfte außerhalb Haitis eine ganz entscheidende Rolle zu den negativen Entwicklungen beigetragen haben.
Was müsste denn passieren, damit sich in Haiti die Situation ändert? Also wer kann da was tun?
Ganz wichtig wären die Einbeziehung der haitianischen Bevölkerung in ihre eigene Zukunft. Das ist etwas, was über lange, lange Zeit, und mehrere Jahrzehnte eigentlich nicht passiert ist. Ein Großteil von den politischen Kräften, die das Land regiert haben, sind oftmals für das Ausland attraktiv erschienen, die aber in der Bevölkerung oftmals selbst relativ wenig Rückhalt hatten. Und das heißt, die haitianische Zivilgesellschaft stärken und auch ernst zu nehmen in ihren Bedürfnissen, ist etwas, was lange Zeit nicht wirklich passiert ist. Und das wäre ein erster Schritt, um zumindest den politischen Konsensus im Land zu schaffen, dass das Land auch wirklich über seine eigene Zukunft selbst entscheiden kann.
Ganz herzlichen Dank an Markus Müller, Politikwissenschaftler an der Uni Roskilde. Vielen Dank. Das war unser Weltspiegel-Podcast extra zur Lage in Haiti. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne und lasst uns ein Sternchen bei der Bewertung da. Übrigens, nächsten Freitag, da könnt ihr euch auf eine besondere Folge freuen. Da spreche ich nämlich wieder mit unserer ARD-Korrespondentin Marie-Christine Böse aus Mexiko und zwar über Magic Mushrooms. Marie und ich sind nämlich zusammen mit einem Doku-Team durch Mexiko und die USA gereist und wir sind der Frage nachgegangen, ob die Pilze, diese psychedelischen Pilze, auch Depressionen und andere psychischen Krankheiten heilen können. Da machen sich Forschende nämlich gerade sehr große Hoffnungen. Und Marie hat auch einen Selbsttest gemacht. Hört also gerne rein ab Freitagnachmittag in der ARD-Audiothek und überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Habt ihr sonst Themen, um die wir uns unbedingt mal kümmern sollten oder auch Kritik, Anregungen? Dann schreibt uns gerne in die Kommentare bei Instagram, bei Facebook oder YouTube oder sonst eine gute alte Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Und wenn ihr zurück nach Deutschland schauen möchtet und täglich auf dem Laufenden bleiben wollt, zum Beispiel zu Nachrichten aus Politik, aus Gesellschaft, dann empfehle ich euch jetzt noch den Podcast 6.30. Jeden Morgen ab 6.30 Uhr gibt es in 20 Minuten die wichtigsten Nachrichten für den Tag. Den Link zum Podcast legen wir euch in die Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss für dieses Weltspiegel-Podcast extra war Freitag, der 21. Februar. Redaktion hatten Paula Kersten, Patricia Preis und Steffi Fetz. Mitgearbeitet haben Caroline Mennerich und Anna Stosch. Ich bin Johanna Jeschke. Macht's gut.